Nirvana lässt sich das erleben. Muho, Japan. Die meisten Menschen, die sich auf einen spirituellen Weg begeben, tun das aus einer tiefen Sehnsucht heraus. Manche nennen dieses geheime Ziel Erwachen, Erleuchtung oder Befreiung. Andere hoffen schlicht darauf, eines Tages wirklich glücklich zu sein, ohne die vielen inneren Knoten, die das Leben oft so schwer machen. Wieder anderen fehlen die Worte, doch sie spüren, dass da etwas sein muss. Im Buddhismus trägt dieses Etwas den Namen Nirvana. Wörtlich bedeutet es verlöschen. Das Erlöschen aller Begierden, aller Verblendungen des Ich-Gedanken selbst. Nimmt man die Übersetzung ernst, beantwortet sich die Frage dieses Essays fast automatisch. Wer Nirvana vollständig erreicht, kann es nicht erleben, denn in dem Moment, in dem der Erfahrende erlischt, ist niemand mehr da, der etwas erlebt. Das klingt nach einem schlechten Deal. Kein Wunder also, dass die wenigsten modernen Buddhisten wirklich nach dem vollständigen Verlöschen streben. Vielen geht es vielmehr um eine Befreiung von der inneren Enge, vom Ego, mit seinen Kategorien von richtig und falsch, Gewinner und Verlierer, ich und den anderen. Nirvana oder Erleuchtung erscheint dann wie ein Zustand, in dem man den Alltag ohne die Tyrannei dieses Ego erleben kann. Ich werde oft gefragt, Muho, hast du Nirvana erlebt? Bist du erleuchtet? Meine Antwort lautet, Nirvana? Erleuchtung? Nein, das habe ich nicht im Angebot, und Buddha sei Dank dafür. Denn wer glaubt, er sei erleuchtet oder könne anderen den Weg zur Erleuchtung weisen, steckt oft tiefer in der Illusion als vor dem Erwachen. In den Zen-Fragen, den Koans, taucht diese Problematik immer wieder auf. Eine Frage lautet beispielsweise, hast du die große Befreiung gefunden oder nicht? Die große Befreiung ist nichts anderes als Nirvana. Ein Zustand jenseits von Haben und Nichthaben. Wieder hält man an der Überzeugung fest, bereits erleuchtet zu sein. Noch glaubt man, dass einem noch etwas fehlt. Wer sagt, ich brauche noch Erleuchtung, ist gebunden. Aber wer sagt, natürlich, ich bin bereits erleuchtet, ist genauso gebunden. Mit keiner dieser beiden Antworten vermag man das Koan zu lösen. Manchmal erkläre ich meinen Schülern dieses Paradox so. Es geht darum, frei zu sein von beiden Gedanken, vom Suchen und vom Haben. Dirk Rio Kühne, ein befreundeter Zen-Meister, der in Halle lehrt und praktiziert, sagte in dem Film Blueprints for Zen Practice den Satz, Erleuchtung ist Quatsch. Mir gefiel diesen Satz so gut, dass ich mich ärgerte, nicht selbst darauf gekommen zu sein. Daraufhin wurden Dirk und ich Freunde und begannen gemeinsam Zen-Seminare zu leiten. 2 Jahre später sagte Dirk bei einem dieser Seminare: Erleuchtung ist kein Quatsch. Zen-Meister scheuen sich nicht vor dem Widerspruch. Doch was stimmt nun? Ist Erleuchtung nun Quatsch oder nicht? Die Antwort: Beides und keines von beiden. Genau das ist ja der Punkt. Befreiung bedeutet, frei zu werden von der Vorstellung, Befreiung sei irgendetwas Bestimmtes. Sie bedeutet auch, aus dem spirituellen Spiel für einen Moment auszusteigen, aber nicht, um es dauerhaft zu verlassen, sondern um wieder spielerisch zurückzukehren. Im modernen Sprachgebrauch klingt Loslassen oft nach einem Verzicht oder einem Rückzug aus dem Leben. Doch im Zen bedeutet Loslassen etwas anderes. Loslassen heißt Ja sagen zum Spiel. Ja sagen zu den Höhen und Tiefen. Ja sagen zu Erfolg und Scheitern. Ja sagen und trotzdem frei bleiben. Es geht nicht darum, sich für immer aus dem Spiel zu verabschieden, in eine Berghütte zu ziehen und sich nur noch von Pilzen und Nüssen zu ernähren. Fast alles, was wir tun, Zähne putzen, Kaffee kochen, arbeiten, streiten, lachen, ist bereits das Spiel. Nirvana wird nicht durch Rückzug gefunden, sondern durch Hingabe. Spirituell gesprochen, Nirvana ist nicht das Ende des Spiels. Es ist ein neues Spielgefühl. Eine andere Frage, die mir oft gestellt wird, lautet: Muho, wie hast du als junger Mann den Absprung aus dem normalen Karriereweg geschafft? Meine Antwort: Vielleicht war es umgekehrt. Ich hatte einfach nicht genug Kraft, um ins Hamsterrad hineinzukommen. Wäre Red Bull damals schon erfunden gewesen, würde ich heute vielleicht als Professor in eine japanologische Fakultät sitzen und Doktorarbeiten betreuen. Stattdessen ging ich ins Kloster und blieb dort 30 Jahre. Manchmal ist der spirituelle Weg nicht das Ergebnis einer besonderen Willenskraft, sondern eines Mangels an Passfähigkeit. Ich fand einfach nichts, was mich genug reizte, um es festzuhalten. Kurz nachdem mein Lehrer mich als Novize ordiniert hatte, sagte er mir die Worte, die mir noch immer so frisch in den Ohren klingen, als hätte ich sie erst gestern zu hören bekommen. Ich war gerade dabei, in der Klosterküche mehr schlecht als recht das Kochen zu lernen. Mal waren den Mönchen die Udon-Nudeln, die ich al dente gekocht hatte, zu hart. Und am nächsten Tag kochte ich sie eine halbe Stunde. Da hatten sie sich aufgelöst. Irgendwann hatte ich die Nase voll und sagte: Ich bin doch nicht nach Japan gekommen, um hier kochen zu lernen. Ich suche nach Erleuchtung. Darauf mein Meister: Es geht nicht um dich. Ehrlich gesagt fühlte ich mich am Anfang betrogen, denn als ich als 22-jähriger Student zum ersten Mal das Kloster besuchte, hatte er mir noch gesagt: Du erschaffst diesen Ort. Und als ich ihn damals verwundert fragte, warum es so viele legendäre Buddhas und Bodhisattvas im Buddhismus gibt, hatte er erwidert: Was kümmern dich die anderen Buddhas und Bodhisattvas? Solange du nicht zum Buddha wirst, wirst du nirgends einem anderen Buddha begegnen. Der spirituelle Weg beginnt direkt unter deinen Füßen, und keiner kann den ersten Schritt machen außer dir selbst. Denn der Buddha-Weg ist nur ein anderes Wort für deinen persönlichen Lebensweg. Zumindest hatte ich meinen Meister so verstanden. Und plötzlich behauptete er, es ginge nicht um mich. Wie kann das sein? Er sagte es mir nicht nur einmal, sondern sein ganzes Leben lang. Selbst als ich im Jahr 2000 von ihm die Dharma-Übertragung bekam und mich kurz darauf als Zen-Meister selbstständig machte. 2001 ging ich in die Großstadt Osaka, um dort im Park ein Zelt aufzuschlagen. Dort lebte ich als Obdachloser und saß unter freiem Himmel mit jedem, der Lust hatte, mit mir gemeinsam zu meditieren. Die letzten Worte, die mir mein Lehrer damals zum Abschied sagte, lauten: Glaub ja nicht, dass dich die Dharma-Übertragung zu einem Erleuchteten macht. Und wenn ich ehrlich bin, dieser Satz hat mir mehr Befreiung geschenkt als viele Stunden Sasen. Vielleicht wäre ich auch 6 Monate später nicht zurück ins Kloster gegangen, um das Amt meines plötzlich verstorbenen Lehrers zu übernehmen. Heute, nach mehr als 20 Jahren im Kloster, lebe ich wieder in Osaka und versuche auch als Hobby-YouTuber auf Fragen zu Meditation, Praxis im Alltag und auch der vertrackte Erleuchtung einzugehen. Jemand fragte mich neulich: Muho, wenn du so viel Anerkennung bekommst, stärkt das nicht dein Ego? Wie gehst du damit um? Natürlich stärkt Lob das Ego. Es wäre gelogen, das zu bestreiten. Als ich im Fernsehen auftauchte, später Bücher schrieb und heute auf YouTube aktiv bin, schmeichelte das meinem Ich ebenso wie jedem anderen. Die eigentliche Gefahr ist jedoch nicht die Anerkennung selbst, sondern die Abhängigkeit davon. Plötzlich beginnt man, Zahlen zu beobachten. Wie viele Daumen gab es heute? Wie viele Abonnenten? Warum hat der andere mehr als ich? Selbst ein YouTuber mit 1 Million Abonnenten fühlt sich selten als Gewinner. Denn es gibt immer jemanden darüber. Das Ego vergleicht sich endlos und ist nie zufrieden. Interessanterweise sind es nicht die 99% an positiven Rückmeldungen, die uns beschäftigen, sondern das 1%, das stichelt, beleidigt oder uns abspricht, überhaupt irgendetwas zu verstehen. Das Ego ist wie ein Hund. 100 Streicheleinheiten übersieht es. Aber tritt ihm einmal jemand auf die Pfote, dann vergisst es alles andere. Doch auch dieser Schmerz kann uns etwas lehren. Er zeigt uns, wie sehr wir noch festhalten und woran. Wenn wir von Nirvana sprechen, denken wir oft an einen außergewöhnlichen Zustand jenseits des menschlichen Lebens. Im Buddhismus gibt es die unterschiedlichsten Lehrmeinungen dazu. Manche Schulen behaupten, dass es 3 Asamkhaya-Kalpas dauert, bis ein verirrtes Wesen zur Buddhaschaft gelangt und Nirvana erreicht. Kalpa bedeutet ein Weltzeitalter, also die Zeit, die zwischen dem Big Bang und dem Big Crunch verstreicht. Und Asamkhaya steht in Indien für die Zahl 10 hoch 140, also eine 1 mit 140 Nullen. So oft soll das Universum vergehen und neu entstehen, bevor einer von uns das Nirvana erreicht. Da fragt man sich, woher die vielen Erleuchteten in unsere Zeit kommen. Doch im Mahayana-Buddhismus gibt es auch eine andere, geradezu gegensätzliche Lehre. Samsara, die Welt des Leidens, ist Nirvana. Nicht irgendwann, nicht nach 3 Asamkhaya-Kalpas. Jetzt. Unsere gewöhnliche Erfahrung ist nicht das Gegenteil der Befreiung, sondern ihr Ausdruck. Der Buddha, der jenseits von Leiden lebt, ist derselbe Buddha, der Geschirr spült, sich über eine Rechnung ärgert oder nachts wach liegt. Die Frage lautet nicht: Hast du Nirvana erlebt? Sondern: Wie bezeugst du Nirvana in deinem Leben? Heute? Jetzt? Bezeugen bedeutet: Wie spielst du das Spiel des Lebens? Mit welchen Augen schaust du auf den Alltag? Ein Beispiel: Du bereitest dir ein schönes Mittagessen zu. Statt zu essen, machst du ein Foto und lädst es auf Instagram hoch. Während du isst, schaust du nicht auf deinen Teller, sondern auf die Kommentare. Das sieht aber gut aus. Nee, ich hab schon Besseres gesehen. Warum so viel Öl? Kein Wunder, dass du so dick bist. Wenn später jemand fragt, wie hat es geschmeckt, sagst du: Ich hatte 50 Likes. Aber wie hat es geschmeckt? Du weißt es nicht mehr. Wir erleben nicht das Leben. Wir erleben die Reaktionen darauf. So entsteht Samsara, das ständige nach außen schauen, das endlose Bewerten, das Vergessen des unmittelbaren Augenblicks. Wenn du eine Tätigkeit tust, frage dich: Macht mir das gerade Spaß? Bin ich wach? Bin ich da? Nirvana bezeugen bedeutet nicht, ich habe einen besonderen Zustand erreicht, sondern ich komme zurück zu diesem Atemzug, zu diesem Bissen von meinem Mittagessen, zu diesem Moment. Nirvana ist nicht das Ende. Nirvana ist ein radikales Zurückkehren, ein Wiederentdecken der Einfachheit. Das Leben wird nicht anders, aber dein Zugang zum Leben verändert sich. Die Frage, ob Nirvana erlebbar ist, lässt sich deshalb sowohl mit Ja als auch mit Nein beantworten. Nein, denn wenn wir unter Nirvana das völlige Erlöschen von Ich, Erfahrung und Welt verstehen, dann gibt es niemanden, der es erleben könnte. Ja, denn wenn wir Nirvana als die Befreiung aus dem zwanghaften Griff des Ego verstehen, die Freiheit, das Spiel mit Freude zu spielen, dann erleben wir es in jedem Augenblick, in dem wir wirklich da sind. Das Geheimnis besteht darin, dass Nirvana nicht gefunden werden muss, weil es nie verloren war. Befreiung bedeutet, das unendliche Bedürfnis nach Befreiung loszulassen. Vielleicht besteht der Weg darin, zu leben wie ein Kind. Das spielt nicht für Punkte, nicht für Likes, nicht für Anerkennung, sondern aus purer Freude am Tun. In diesem Sinn lautet meine Antwort: Nirvana lässt sich erleben, genau jetzt, mitten im Lärm, mitten im Chaos, mitten im ganz normalen Alltag, aber nur, wenn du aufhörst, es zu suchen.